schuldig, schuldiger am schuldigsten. Wenn irgendetwas passiert, was aus dem Rahmen fällt, dann ist es ja immer so, dass wir uns überlegen, wer ist eigentlich schuld. Und man findet in der Regel auch einen Schuldigen. Also ich zum Beispiel, das habe ich eigentlich erst gemerkt, als meine Frau mir das ein paar Mal gesagt hat. Ich finde, wenn ich einen Schuldigen brauche, immer meine Frau. Und ich habe mir das jetzt aber abgewöhnt, oder? Weil das ist ja nicht gut. Jetzt geht sie gerade. Das ist kein Zeichen und nicht abgesprochen. Und dann tun wir, es gibt verschiedene Möglichkeiten, oder? Wir tun dann vielfach, wenn wir nicht gerade eine Person beschuldigen, ein Schicksal dazuziehen. Ein Professor hat dazu gesagt, es ist schwer zu akzeptieren, dass Dinge, die geschehen, sinnlos sind. Wir versuchen mit dieser Sinnlosigkeit, die wir erfahren, irgendwie umzugehen. Wir suchen nach Gründen, wir suchen nach Antworten. Der Glaube an das Schicksal kann vielleicht eine Hilfe sein, mit der Unbeantwortbarkeit dieser Fragen leben zu lernen. Es gibt doch tatsächlich Fragen, und ich würde das auch unterstreichen, wo man keine Antwort darauf findet. Wo man nicht einfach gar können sagen, das ist so und das läuft so. Aber das ist schwierig, oder? Das ächzt irgendwie an uns, das bewegt uns, oder, wenn das so ist. Es ist, soll ich Hochdeutsch sprechen? Es ist sehr schwierig, mit Dingen umzugehen, die wir nicht einordnen können. Und das Schicksal, man könnte hier, wenn ihr den Satz mal genau lest, dort, wo der Glaube anfängt, man könnte auch Gott einsetzen. Oder? Der Glaube an Gott kann vielleicht eine Hilfe sein. Gott, Schicksal, Zufall. Die Menschen, ich hebe einfach immer die Hand hoch, wenn ich wieder was brauche. Die Menschen, die hier in diesem Text vorkommen, das sind Menschen, die haben nicht an ein Schicksal geglaubt, sondern die haben sich bewusst unter die Gegenwart Gottes gestellt und gewusst, irgendwie muss alles, was auf dieser Welt passiert, mit Gott zusammenhängen. Das nächste. Und es gibt hier zwei unterschiedliche Situationen, und der Unterschied dieser zwei Situationen liegt darin, dass bei dem Oberen ein Mann, nämlich Pilatus, schuldig sein könnte. Vielleicht auch die Galiläer selber natürlich, also die Menschen, die was getan haben, aber irgendwie hat es hier einen Zusammenhang. Sie haben etwas gemacht und das hatte Konsequenzen, und ob es jetzt richtig ist oder falsch, wird hier gar nicht so richtig definiert, sondern es wird nur gesagt, es hat jemand einem anderen Leid zugefügt. Pilatus hat die Leute umbringen lassen. Ist Pilatus schuld? Sind die Menschen selber schuld, weil sie etwas gemacht haben, was sie nicht durften? Es bleibt unbeantwortet. Und mit dem Ganzen schwingt hier eine weitere Frage mit. Haben es diese Leute verdient? Ist es gerecht, dass die Leute sterben? Und dann bringt Jesus ein zweites Beispiel. Und dieses zweite Beispiel mit dem Turm, der auf die Leute fällt, das ist ja viel näher bei uns als das erste Beispiel. Warum? Weil dieses Beispiel ein Zeichen dafür ist, dass es Dinge gibt im Leben, die wir Unfälle nennen oder Schicksalsschläge oder irgendwelche anderen Begriffe haben wir dafür. Aber es geht immer darum, dass uns etwas widerfährt, bei dem wir nicht wissen, woher es kommt. Es fällt einfach auf uns, so wie der Turm auf die Leute gefallen ist. Waren die Leute damals besonders schuldig, dass sie gestraft wurden? Das nächste. Für die Menschen damals war völlig klar, wenn etwas aus dem Unerklärlichen kommt, wo man nicht direkt eine Ursache hat, dann muss Gott dahinter stecken. Es kann nichts passieren, was Gott nicht will. Aber wenn es etwas Schwieriges ist, dann ist es plötzlich schwierig mit Gott. Dann ist es schwierig zu glauben oder zu verstehen, ja, tut mir Gott das jetzt an? Und in diesem ganzen Text ist das wie die stillschweigende Frage dahinter. Hat Gott diese Menschen gestraft? Ist Gott der, der die Leute umgebracht hat? Und es geht nicht um Zulassen oder Nicht-Zulassen. Das sind ja einfach nur so sprachliche Tricks, die wir anwenden. Am Schluss muss jemand die Verantwortung übernehmen. Hat Gott hier richtig gehandelt? Waren die Menschen wirklich so böse? Das ist die Frage, die die Leute sich gestellt haben. Und ihre Antwort war vermutlich, man weiß es nicht, weil hier nicht alles geschrieben ist, ihre Antwort war vermutlich, die haben ihre gerechte Strafe verdient. Und als dieser Virus anfing zu grassieren, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, oder bei anderen Krankheiten früher auch schon, zum Beispiel bei den Pesterkrankungen waren immer eine bestimmte Menschengruppe schuld. Weiß jemand, wer das war? Immer die Juden. Oder man hat immer den Knüppel rausgenommen. Man braucht einen Schuldigen. Hier die Chinesen, oder bei der neuen Grippe, die wir haben, weil es bei ihnen angefangen hat. Wisst ihr noch, woher die Schweinegrippe kam? Südamerika. Spannend, he? Es war damals keinem in den Sinn gekommen, die Südamerikaner schuldig zu sprechen wegen der Schweinegrippe. War kein Thema. Es gibt auch andere Krankheiten, oder die bestimmte Menschengruppen trifft. Und da sind manchmal wir Christen auch ganz schnell dabei zu sagen, ja, die werden das wohl verdienen. Und wenn wir es auch heute nicht mehr so aussprechen, manchmal blickt es so durch. Oder der Virus, er trifft die Sportveranstaltung. Ich habe damals schon gesagt, ja, das ist gut, ist mir doch Wurst, ob die Meisterschaft abgesagt wird. Wenn Bern nicht in den Playoffs mitspielen kann, dann ist die Meisterschaft so oder so vorbei. Aber ich habe damals schon gesagt, es wird irgendwann auch uns treffen. Oder es hat uns schon getroffen. Das nächste Bild, bitte. Ich denke, hier liegt ein großer menschlicher Irrtum vor. Eine falsche Gleichung. Das nächste gleich auch noch. Man denkt, große Schuld ist gleichzusetzen mit großem Unglück. So quasi, dir ergeht es so, wie du es verdienst. Das Tun-Ergehen-Schema nennt man das. Du bekommst das, was du gesät hast. Darum habe ich hier ein Bild des Sämanns genommen. Das hat in der Bibel ja doch auch ein paar Stellen, die in diese Richtung deuten. Und doch ist es eine falsche Gleichung. Werden tatsächlich immer die bösesten Menschen gestraft? Ist es tatsächlich so? Schaut ein bisschen in die Geschichte zurück und überlegt euch das mal. Ist das wirklich so? Haben die Schlimmsten Leben gehabt? Nicht unbedingt. Und manchmal trifft es auch Menschen, die nichts dafür kommen. Das nächste bitte. Im Jahr 2004, der große Tsunami, 34 Kinder in einem christlichen Kinderlager wurden von Tsunami getötet. Was war ihre Schuld? Dass sie von Jesus hören wollten? Dass sie eine schöne Zeit, Freizeit haben wollten? Es trifft auch uns Christen. Bei diesem Tsunami kam auch die Frau und die Tochter eines Seelsorgers um, der anderen Menschen immer, er war immer da, um anderen Trost zu spenden, und plötzlich brauchte er es selber. Das nächste bitte. In Schweden vor einem Jahr dieses Unglück mit dem Bus, bei dem einige junge Menschen aus Adelboden, hauptsächlich aus Adelboden, zum Tode kamen, alle aus freikirchlichem Hintergrund. Waren das die schlechtesten in der Jugendgruppe damals? Was denkt ihr? Wohl kaum. Wohl kaum. Ich könnte das beliebig fortsetzen. Ich könnte das fortsetzen mit einem Beispiel dieses großen Zugunglücks, also großen für Schweiz, oder? Als in Basel ein Zug von einem Körn aufgeschlitzt wurde und eine christliche Familie starb. X Beispiele. Unterm Strich kann man sagen, es trifft uns genauso wie die anderen auch. Und darum ist es so unsinnig, wenn wir mit dem Finger zeigen oder wenn wir in diesem Denkschema bleiben. Das nächste bitte. Die Freikirche, ich bin ja wahnsinnig französisch affin, porte ouverte, also offene Türe, habe ich das so in meinem Kopf übersetzt, ich denke, das stimmt. Da gingen Leute ins Gebet, in die Fastenwoche, oder ich denke, es war eine Fastenwoche. beteten, hatten Lobpreis miteinander, das ganze Leitungsteam, platsch, krank. Er nimmt auch uns. Er trifft auch uns. Mir war es nie so wohl anfangs dieser großen Epidemie in der Schweiz, als man so Witze gemacht hat. Ich habe plötzlich gemerkt, jetzt ist die Zeit der Witze vorbei. Auch die Zeit des Beschwichtigen. Umso spezieller scheint es mir jetzt, wenn ich so die Panik der Menschen sehe, oder wie sie die Regale leer kaufen. Es ist so wie, vorher war es maßlos im Leichtfertigsein, jetzt scheint es mir maßlos sein im Angsthaben. Das nächste bitte. Unpassend ist es aus meiner Sicht, diese Gleichung, große Schuld, großes Unglück, darum, weil dieser Satz, bitte einblenden, nicht stimmt. Gott straft sofort und gerecht. Viele haben das vielleicht schon gehört, vielleicht ist es sogar Teil ihres Lebens. Ich sage euch, dieser Satz stimmt nicht. Warum stimmt er nicht? Weil ich dann nicht mehr da wäre. Er stimmt nicht, weil wenn Gott sofort straft und gerecht straft, dann hätte er in meiner früheren Zeit, manchmal auch heute noch gelegentlich, wenn ich Mist mache, genug Gelegenheiten gehabt, mich zu fällen wie einen Baum. Und ich hätte nicht sagen können, es ist nicht richtig, es ist falsch, sondern wenn Gott sofort und gerecht straft, wer kann vor ihm bestehen? Wer kann sein Haupt erheben und sagen, ich bin gerecht, es darf die anderen treffen? Eigentlich können das nur selbstgerechte Menschen sagen. Eigentlich können das nur Menschen sagen, die von sich selbst denken, sie seien besser als andere. Und wir können das genau so lange denken, bis uns selber trifft. Und wenn es dich trifft, dann stürzt dein ganzes Gedankengebäude zusammen. Dein ganzes Glaubensgebäude, dann ist alles plötzlich fragwürdig. Weil Gott dann nicht mehr so funktioniert, wie du denkst, dass er funktioniert. Das nächste bitte. Wie man auf Schicksalsschläge reagieren kann. Das Erste, ich denke, man kann einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, es kommt eh alles, was soll, ich kann eh nichts machen, ich muss es über mich ergehen lassen. Das Nächste bitte, man kann es einfach ausblenden. Ich habe gestern Abend noch schnell gehört, sie haben in Frankreich auch Parks geschlossen, weil die Leute frisch, fröhlich sich weiter umarmt haben, weiter die Hände gegeben haben, weiter französisch sich begrüßt haben, obwohl, als ob nichts wäre. Man kann weiterhin Party machen in Berlin, Interview mit jungen Menschen. Ach, wir lassen uns das Feiern nicht verbieten wegen dem Coronavirus. Man kann auch, und das Letzte bitte, man kann einfach sagen, es trifft eh nur die anderen, und zwar eben die, die schuldig sind. Ich denke, das ist sehr, sehr zynisch. Das Nächste bitte. Jesus sagt zweimal Nein in diesem Text. Und ich weiß nicht, ob euch das auffällt oder aufgefallen ist, wenn ihr den Text lest, ihr habt ihn sicher auch früher schon mal gelesen. Jesus gibt keine Antwort darauf, warum etwas passiert. Jesus sagt nicht, sie haben es verdient oder sie haben es nicht verdient. Er sagt nicht, es ist von Gott gekommen oder es ist einfach vom Bösen gekommen oder so. Er gibt keine Antwort auf diese Frage, die eigentlich die drängendste für sie ist. Sondern er führt ihr Denken einen Schritt weiter. Das nächste bitte. Er sagt ihnen, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr ebenso umkommen. Und ist noch verrückt dort, wenn man denkt, ja, diese Leute, die saßen da zusammen, haben gedacht, jetzt hat es mal die Richtigen getroffen, dort diese Querulanten in Galiläa oben, wollte gerade Galien sagen, wegen Asterix und Obelix. Jetzt die Querulanten dort, bei diese Galiläer, die immer nur Stunk machen und uns das Leben vermiesen. Und jetzt hat es halt die getroffen, das wird schon die Rechten getroffen haben. Habt ihr es auch schon gehört? Es hat schon die Rechten getroffen. Und Jesus sagt nein. Nein, ihr denkt in eine falsche Richtung, wenn ihr so denkt. Ihr denkt von euch weg und urteilt über andere, anstatt dass ihr euch selbst betrachtet und über euch urteilt. Und das ist das, was Jesus eigentlich sagen möchte. Ja, warum werden wir alle umkommen? Das nächste bitte. Darum. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Jetzt, seit Jesus in den Himmel aufgefahren ist, wie viele Menschen sind nicht gestorben? Das wären die Gerechten, die vollkommen Gerechten. Der Tod ist ein eindeutiges Zeichen, dass in unserem Leben etwas nicht stimmt. Der Tod ist ein eindeutiges Zeichen, dass in der Finalität unseres Lebens, in dieser Zuspitzung am Ende, in unserem Leben etwas passiert, was eigentlich gegen das Leben ist, was wir nicht wollen. Und man könnte jetzt hier groß über Erbsünde und all diese Dinge nachdenken. Ja, wir sind so geboren, dass in unserem Leben etwas nicht stimmt, dass etwas durcheinander ist. Wir sind geboren wie mit einem Konstruktionsfehler. Aber dieser Fehler wurde nicht vom Konstrukteur eingebaut, sondern er hat sich entwickelt im Laufe der Menschheitsgeschichte. Das nächste bitte. Sünde ist, wenn wir uns von Gott entfernen. Sünde ist, wenn wir den Einflussbereich Gottes in unserem Leben klein machen oder Gott auf gewisse Bereiche unseres Lebens sogar beschränken. Sünde ist im Großen und Ganzen einfach die Zielverfehlung, denn Gott hat uns fürs ewige Leben geschaffen. Wenn wir sterben, dann ist hier eine Zielverfehlung und es hat uns wie aus der Bahn geworfen. Sünde ist das Übertreten der Gebote Gottes, das mehr und weiter gehen, als wir eigentlich sollten. Ihr seht, ich zähle hier nicht 100 Dinge auf, die Sünde sind. Man könnte auch sagen, Lügen ist Sünde. Man könnte sagen, Stehlen ist Sünde. Man könnte sagen, einander bescheißen ist Sünde und so weiter. Es gibt viele Dinge, die Sünde sind, aber im Grund ist es immer, wir wollen uns aus der Herrschaft, aus dem Herrschaftsbereich Gottes entfernen und unseren eigenen Herrschaftsbereich aufrichten. Das nächste bitte. Oder um es auf den Punkt zu bringen, wir sündigen, weil wir Sünder sind. Wir sündigen, weil wir als Menschen uns in dieser Situation wiederfinden, wie hier diese zwei Menschen, die im Schlamm sitzen, und sie können sich so bemühen, gut und richtig zu sein, es ändert nichts daran, dass sie einfach voll Dreck sind. Und auch wenn sie jetzt aufstehen und sich von irgendwoher Wasser besorgen und alles abwaschen, der Schlamm an ihren Füßen bleibt kleben. Das ist die Situation, wie Gott uns sieht. Und in diese Situation hinein kommt er und sagt, komm, lass mich dich sauber machen. Komm, lass mich dein Leben wieder ins Reine bringen. Und dazu können wir nicht hier sitzen bleiben. Und wenn ihr sehr, sehr, sehr stark Mühe habt mit sündhaftem Verhalten in eurem Leben, dann liegt es manchmal daran, dass wir lieber in der Sünde sitzen bleiben, als uns von Gott wirklich rausretten lassen. Manchmal bleiben wir lieber in der Sünde sitzen, als dass wir uns rausretten lassen. Warum? Ja, weil die Sünde auch Spaß macht. Oder nicht? Ja, ich weiß, könnt ihr nicht ja sagen, oder sonst würdet ihr euch outen als Sünder, das wäre wahnsinnig tragisch. Die Sünde hat etwas Süßes in sich. Die Sünde hat etwas Verlockendes in sich. Oder wenn Eva den Apfel sieht, dann ist der Apfel nicht verdorrt und wurmstichig. Er ist wahnsinnig schön und lustig. Und er schmeckt gut im Mund. Und erst im Nachhinein, und das ist auch das Wesen der Sünde, erst im Nachhinein stoßt es einem auf und es wird einem übel davon. Das nächste bitte. Ah, jetzt geht's. Es hat tatsächlich Konsequenzen. Es ist nicht so, dass Jesus in diesem Text das Gericht Gottes einfach wegnegiert und sagt, nein, es gibt kein Gericht, es gibt keine Strafe, hier wird total übertrieben und es wird euch nur Angst gemacht. Nein, er sagt, wenn ihr nicht umkehrt, wird es euch auch so ergehen. Was meint er damit? Er sagt eigentlich, ihr werdet sterben, wenn in eurem Leben sich nicht was ändert. Ich habe hier dieses Bild gefunden von der Zerstörung von Jerusalem 70 nach Christus, und viele von den Endzeitreden, die Jesus hält, zielen auf diesen Moment, wo er den Leuten sagt, da kommt etwas ganz Schreckliches über euch. Das Gericht Gottes ist wie ein Kontrastmittel zur Gnade. Das Gericht Gottes ist wie ein Kontrastmittel zur Gnade, damit wir verstehen, warum wir Vergebung und Gnade brauchen. Denn wenn Gott immer nur lieb ist, dann braucht es keine Buße, dann braucht es keine Umkehr, dann braucht es keine Veränderung unseres Lebens, dann braucht es nur den lieben alten Mann im Himmel, der uns auf seinen Schoß nimmt und den Kopf streichelt. Dann soll er seine Pflicht tun und wir können machen, was wir wollen. Aber das ist nicht das, was Gott uns lehrt, sondern er lehrt uns, dein Tun hat tatsächlich Konsequenzen, aber nicht so unmittelbar, wie wir manchmal denken, und nicht so sichtbar, wie wir manchmal denken. Unser Tun hat Konsequenzen, weil unser Tun hier in diesem Leben entscheidet, wie wir und wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Das nächste bitte. Was sollen wir also tun? Ist eine gewaltige Frage. Sie wurde gestellt von den Menschen, die damals an Pfingsten die Predigt von Petrus hörten und plötzlich verstanden hatten, wir haben unser Leben sowas von in den Sand gesetzt. Wir haben uns so wirklich in die Scheiße hineingeritten. Wir kommen nicht mehr raus. Was sollen wir tun? Es ist nicht die Frage, können wir unser Leben noch ein bisschen optimieren? Ist der neue Glaube, dieser Glaube an Jesus Christus vielleicht etwas, das die letzten 5% unserer Gerechtigkeit ausfüllt? Und Sie haben gemerkt, wir sind ganz und gar daneben. Bitte, nächste. Und die Antwort, die Petrus Ihnen damals gegeben hat, ist eine ganz simple, kehrt einfach um. Die gleiche Antwort, wie auch Jesus gibt, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird es euch gleich ergehen. Menschen, die aus diesem Bereich Gottes sich entfernen, die werden nicht sogleich spüren, dass sie nicht mehr unter dem Segen Gottes sind. Warum? Weil Gott sagt, oder weil Jesus sagt, ich lasse meine Sonne aufgehen über denen, die gut sind und über denen, die böse sind. Ich lasse es regnen über denen, die gut sind und denen, die böse sind. Gott ist nicht ein harter Gott, der sofort zuschlägt, wenn wir was Falsches tun, sondern er lässt uns Zeit. Das ist manchmal ganz schwer zu ertragen. Oder er lässt auch den Bösen Zeit, ihre Bosheit zu entwickeln, quasi auszuwachsen. Ist manchmal schwer zu ertragen, wenn es einen betrifft. Ist schwer zu ertragen, wenn wir an die vielen Geschwister, an die vielen Christen in der Welt denken, die unter der Bosheit anderer Menschen leiden, dass Gott uns Zeit gibt. Jedem Einzelnen. Das nächste bitte. Was heißt das praktisch? Kannst einfach ganz gleich alle einblenden, bis noch eins, genau. Wenn wir spüren, dass wir Menschen sind, die unser Leben in der eigenen Hand halten, einfach mal die Hand öffnen und Jesus bitten, komm herein und übernimm du. Wenn wir Menschen sind, die eigentlich immer denken, ich weiß es ja besser als Gott, und wenn ich Gott wäre, also wir sagen das nie so, aber schaut mal in euer Herz, wenn ich Gott wäre, würde ich diese Welt besser regieren, dann mal einfach die Bibel aufschlagen und auf Gott hören, mal einfach zuhören, was er sagt. Wenn wir Menschen sind, die unser Leben selber bestimmen, mal einfach zurückstehen und sagen, übernimm du mal diese Situation. Wir sind wahnsinnig gut darin, Dinge zu zerstören. Man sieht das an unserer Umwelt, man sieht das an unseren Beziehungen. Gott ist gut darin, zu verändern, zu heilen und wieder ganz zu machen. Wenn ihr euch so angesprochen fühlt von diesem Bild, von diesen zwei Leuten, die im Dreck sitzen und irgendwo spürt, da ist Dreck in meinem Leben, Jesus Christus ist gekommen, um uns rein zu waschen, um uns wieder sauber zu machen. Und wenn du jetzt in einer Situation bist, wo alles irgendwie dunkel und schwarz erscheint, das Schönste am Glauben für mich ist, dass Jesus uns Hoffnung gibt, dass unser Herr uns Hoffnung gibt. Nicht die Hoffnung, dass wir diese Grippe überleben, sondern die Hoffnung, dass er für uns ein Leben bereit hat, ein Haus bereit hat, in das wir nur herein können, wenn wir gereinigt sind. Wir können nicht schlammbedeckt hinein, sondern nur, wenn wir gereinigt sind. Ich kann ja selber. Du bist selber schuld, sagt der Selbstgerechte. Aber du musst es nicht bleiben, sagt uns Jesus Christus. Du musst es nicht bleiben. Du kannst deine Schuld, dein Ungenügen, dein Fragen, wo ist mein Platz in dieser Welt, einfach mal zu Jesus bringen. Auch vielleicht nachher, wenn wir nach dem Gottesdienst auch hier wieder Gebet anbieten. Du kannst all das, was du als Mangel in deinem Leben empfindest, einfach mal zu Jesus Christus bringen. Und es ist nicht so, dass wir nie mehr dann irgendwie bekleckert werden. Wir beklecken uns ja, wir sind wie mein kleinster Enkelsohn, oder? Ich ziehe ihm immer ein Latz an, damit seine Kleider einigermaßen gut sind. Schön bleiben und unter dem Tisch und überall sind auch noch dann Teile des Essens. Wir sind manchmal wie Kleinkinder, wenn es ums Leben geht. Wir kleckern einfach mal rum. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist nur, wenn wir es zu vertuschen wollen oder wenn wir es irgendwie wegsprechen möchten. Am besten ist einfach immer wieder hinzukommen, zu sagen, schau hier, Fleck. Mache ich manchmal auch, oder ich kleckere auch immer beim Salatessen, weil ich zu schnell Salat esse. Vielfach ziehe ich auch einen Latz an, dann lachen mich meine Enkel manchmal auch aus. Opa, brauchst du noch einen Latz? Ja, ich brauche noch manchmal einen Latz. Und wenn es dann doch passiert, dann sage ich, Katharina, schau, kann man das wieder rausmachen? Wenn du in deinem Leben Flecken hast, die weg müssen, dann geh zu Jesus und sag, schau, kann man das in Ordnung bringen? Geht das? Und damit zum Schluss möchte ich die Band schon mal bitten, hochzukommen. Ich möchte euch bitten, nicht zu urteilen. Ich möchte euch bitten, nicht mit dem Finger zu zeigen. Ich möchte euch bitten, Menschen zu sein, die in dieser Zeit und in dieser Welt nicht Schuldige suchen, sondern Gnade verteilen. Und damit wir das können, müssen wir selbst Gnade erlebt haben, Vergebung erlebt haben. Und wenn das alles irgendwie in ferner Vergangenheit war, damals, vor 30 Jahren oder vor 40, als du zum Glauben kamst, dann möchte ich dir sagen, lass die Gnade nicht alt werden. Sie ist wie Milch, sie fällt drüber, wenn sie nicht erneuert wird. Auch für all das, selbst für deine selbstgerechten und überheblichen Gedanken hat Gott Gnade und Vergebung. Wir neigen uns für ein Gebet. Vater im Himmel, so bitten wir dich, dass du in dieser Zeit uns nahe kommst und uns zeigst, was unser Auftrag ist als Menschen, die eine lebendige Hoffnung haben. Dass wir nicht urteilen, nicht abstrafen, nicht selbstgerecht durch diese Welt gehen, sondern als Menschen, die begnadigt sind und berufen sind, diese Gnade auch weiterzugeben. Die gesegnet sind und berufen sind, diesen Segen weiterzugeben. Als Menschen, die eingetaucht sind in die wunderbare Liebe Gottes und darum diese Liebe auch weitergeben können. Segne uns dazu, Herr. Amen.